Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Und heute tatsächlich, wir haben nachgezählt mit unserer 51. Folge.
Ja, und das heißt auch, wir haben ein bisschen vergessen, sozusagen unsere 50. Folge nochmal zu feiern und mal zurückzublicken und überhaupt.
Das können wir jetzt ja ein bisschen nachholen. Ja. Wir haben nämlich tatsächlich jetzt nochmal auf die Schnelle geschaut, was wir eigentlich so alles für Themen hatten in diesen ersten 50 Folgen und haben gemerkt, da war schon sehr, sehr Unterschiedliches dabei. Und auch in diesen 2 Jahren haben sich wirklich die Themen rasant entwickelt.
Genau, wir haben ja angefangen mit ChatGPT, weil das damals das ganz neue und viel diskutierte Thema war. Und inzwischen muss man ja sagen, diskutieren wir gar nicht mehr darüber, inwiefern ChatGPT vielleicht ein gutes Tool oder Hilfswerkzeug sein könnte, sondern es geht ja inzwischen darum, wie man es jetzt wirklich umsetzt und dass die Unternehmen da mal in Fahrt kommen und dass es noch viel mehr irgendwie übernehmen kann und wie wir das genau implementieren. Das haben wir ja jetzt auch gesehen, auf der LearnTech haben wir darüber gesprochen, wie KI ein guter Lernbegleiter sein kann. Ja, und das haben wir jetzt auch gesehen bei der New Work Evolution, die ja parallel zu LearnTech stattfand. Da haben wir mit Jan Völsing und Anja Schmitz darüber gesprochen, inwiefern KI ein guter digitaler Lernbegleiter sein kann. Die Folge wird noch ausgestrahlt.
Ja, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und neben KI, das Thema, das natürlich immer mal wieder in verschiedensten Folgen hochgeploppt ist, haben wir aber auch andere Themen gesehen, die auch immer mal wieder auftauchen. Vor allen Dingen, was ich sehr schön fand im Rückblick, dass wir viele Themen aus Praxisperspektive ja beleuchtet haben. Also ging es ganz oft um Führungskräfteentwicklung, verschiedene Programme in den Unternehmen. Wir haben aber auch gesprochen über Lernkultur, über die lernende Organisation, auch an Praxisbeispielen. Wir hatten das Thema interne Netzwerke, Social Learning, also schon ein großes Spektrum. Deswegen haben wir gedacht, fehlt euch vielleicht trotzdem irgendein Themenfeld, dann meldet euch doch gerne bei
ganz
uns.
Unbedingt. Wir sind für Vorschläge immer offen.
Und dann haben wir noch festgestellt, dass wir uns ja in der allerersten Folge natürlich auch mal vorgestellt haben und das dann hinterher nie wieder gemacht haben und unter den Tisch haben sozusagen fallen
lassen. Sie macht's wirklich. Wir haben vorher gesagt, wir müssen uns eigentlich noch mal vorstellen und es war so ein bisschen witzig gemeint, aber ja.
Ja, ich dachte, wer jetzt so in der 51. Folge neu bei uns einsteigt und vielleicht nicht bis zur ersten zurück spult sozusagen, für den sollten wir vielleicht noch mal sagen, wer wir eigentlich sind hier.
Ja, das stimmt. Dann fange ich mal mit dir an oder und stell dich vor. Chefin first, würde ich sagen. Das ist nämlich Christina Enderle da Silva, die Chefredakteurin von unserem gleichnamigen Magazin Neues Lernen.
Genau, und die andere Stimme ist Julia Senner, die natürlich als Redakteurin in unserem Magazin genauso mitarbeitet und unseren LinkedIn-Kanal vor allen Dingen betreut und natürlich auch online und in unserem Podcast eben dabei ist, also überall mitmischt.
Genau. Apropos LinkedIn, auch da dürft ihr euch natürlich jederzeit melden. Auch da treiben wir die Debatten, die so unsere Lernwelt umtreiben.
So, und nach dieser langen Einleitung kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir haben heute wieder einmal unser Sonderformat, die Lernreise, für euch vorbereitet, die einzelne Personen vorstellt und deren Lebensweg, was sie dabei gelernt haben. Da haben wir jetzt schon Künstler gehabt, Sänger, Sportler, Politiker,
Schauspieler, Manager.
Danke. Und heute mal aus einem ganz anderen Bereich, nämlich ein Rettungsingenieur, der lange selbst aktiv bei der Feuerwehr gearbeitet hat.
Und unser Gast war nämlich Christian Emrich. Und das Coole war, er war bei uns hier vor Ort im Podcaststudio. Und auch wenn man jetzt denkt, die Verbindung zum Lernen ist vielleicht gar nicht so auf der Hand, die ist schon ziemlich nah, wie wir im Gespräch gemerkt haben, denn auch Rettungsingenieure oder eben Feuerwehrleute im Einsatz müssen ja vorab lernen, wie sie diese ganzen Mechanismen durchführen, wie sie bei einer so, und das muss man ja ehrlich sagen, hochdruckvollen und brenzligen Situationen sehr rational und sehr automatisiert arbeiten. Und das hat uns Christian Emrich auch nochmal sehr plakativ erklärt.
Also wir lernen schon damit umzugehen. Ich persönlich sehe das eben extrem sportlich, umso schwieriger, umso komplexer die Situation, umso höher ist das Crunch-Time-Level und umso mehr wird Energie freigesetzt, sei es im Kopf, um Lösungen zu finden, sei es körperlich, um die körperliche Leistung zu bringen. Und dann fährt man die Situation durch mit den Methoden zum Entscheiden, die wir trainieren und lernen und aber auch fachlich mit den handwerklichen Optionen, Möglichkeiten, und hat auch immer 2, 3 Optionen parat, die man teilweise parallel im Einsatz betreibt, dass wenn Option 1 plötzlich aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände nicht funktioniert, sofort in Option 2 switchen kann.
Dann würde ich sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen, lieber Christian, bei uns auf dem Podcast Campus hier in Freiburg. Wir freuen uns total, dass es geklappt hat. Das war nämlich eine sehr spontane Geschichte, aber das lief wie am Schnürchen und schön, dass du jetzt hier vor Ort bist bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, live hier vor Ort sein zu dürfen.
Genau, du bist ja, ich habe mir das vorab so überlegt, ein fast Freiburger Gesicht. Also du kommst ja hier aus der Ortenau, bist ja groß geworden und nach einem Zwischenstopp in Bayern, etwas längeren Station, jetzt auch wieder zurückgekommen. Aber wir würden gerne mal an diesen Anfang springen. Also wie und wo bist du denn aufgewachsen?
In der Ortenau, wie du schon gesagt hast, in Schwanau, auf einem kleinen Dorf, Teilort mit guten 1000 Einwohnern damals. Und daher sehr dörflich geprägt mit Landwirtschaft drumherum. Und das ist meine Kindheit. Mit natürlich ganz viel Handballhalle dabei.
Ganz genau, das ist gleich mein nächstes Stichwort. Du bist ja in einer Sportlerfamilie groß geworden und dein Vater, das wusste ich tatsächlich nicht, muss ich zugeben, obwohl ich Handball schaue, war auch Bundestrainer und auch deine Geschwister waren sportlich aktiv. Wie war das denn? War in deiner Kindheit klar, dass es auch in den Sport geht, also direkt in den Handball oder eine andere Sportart?
Also wir haben von zu Hause nie Druck bekommen, ihr müsst Handball spielen oder sonst was, sondern gerade das Gegenteil. Ihr müsst machen, was ihr wollt, für was ihr brennt. Und diese Freiheit hatten wir immer. Und deswegen, also ich fange jetzt nicht an, die Sportarten aufzusehen, die ich alle gemacht habe. Weil dasselbe gilt für Musikinstrumente. Alle einfach Fähigkeiten entwickeln, Talente entdecken und dann die Leidenschaft dafür entwickeln, was man langfristig macht.
Du hast es gesagt, du zählst nicht alle Sportarten auf, aber bist du auch im Handball gelandet?
Auch im Handball gelandet, dann aber Arm gebrochen, dann Fußball, weil dort waren sie zu wenig.
Gips, da braucht man ja die Arme nicht so.
Nee, mit Gips kann man ja kicken. Und dann aber immer mehr Rad gefahren und so in den Radsport abgedriftet und das dann betrieben bis zur Entscheidung, das professionell zu betreiben oder Studium zu beginnen. Daher und schon im Leistungssport gelandet.
Ja. Und was hat den Ausschlag gegeben, dass du dann dich nicht für den Profisport entschieden hast?
Die dann öffentlich gewordene Doping-Problematik, ne? Die als Talent oder als junger, motivierter Sportler hat man das Ziel, ganz nach oben zu versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Wenn man aber sieht, dass es ganz oben scheinbar nur noch mit Medizin geht zur damaligen Zeit, dann ist es natürlich eine große Frage, für was man da ehrlich sein Training, seine 30, 40 oder mehr Stunden pro Woche investiert. Und gleichzeitig die Phase Studienbeginn, Studienplatz da. Und dann auch in der Handballfamilie heißt ja, nebenher kann man studieren, also nebenher studiert und dann haben die ganze Rettungsschiene nachgeholt mit der Notfallrettung, Rettungsdienstausbildung gemacht und das dann während dem Studium intensiv betrieben.
Das heißt, es war tatsächlich eine Entscheidung gegen den Profisport und nicht nur für etwas anderes?
Nee, gegen, ja. Bewusst gegen, aufgrund der Dopingproblematik und dann aber für schon auch die Rettungsdienstausbildung nachzuholen, Rettungssanitäter zu machen. Und möglichst viel praktisch zu arbeiten während dem Studium und daher das nachzuholen, was ich als Zivildienstleister bewusst nicht gemacht habe, aufgrund der Nachtschichten und Regenerationsthematik im Leistungsradsport.
Genau, du hast dann in Köln angefangen, Rettungsingenieurwesen zu studieren. Ist das so richtig? Rettungsingenieurwesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich vorher noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Wie kamst du dann dazu?
Ich hatte 2 Studiengänge, entweder Wirtschaftsingenieurwesen oder Rettungsingenieurwesen. Das war damals noch ein sehr neuer Studiengang. Es war diese Wechselzeit zwischen Diplomabschluss und Bachelorabschluss, wo natürlich große Bedenken bestanden, weil es war ja wieder was Neues. Und daher der Wechsel nach der Akkreditierung nach Köln, als alles zertifiziert war und dann nur die Firmen hier in der Region gesagt haben, nee, grundsätzlich interessant und spannender Arbeitnehmer, Arbeitgebermarkt, der da kommt und dann die Entscheidung weg von zu Hause, raus aus der Provinz, rein in die Großstadt und dann innerhalb von 5 Tagen versucht, Hochdeutsch zu lernen, weil die ersten 3 Tage hat mich dann niemand verstanden.
Das können die doch in Köln auch nicht.
In der Art nicht, aber die Kommilitonen aus Norddeutschland haben uns nicht reagiert, wenn man irgendwas gesagt hat.
Ich kenne die Problematik. Ich habe in Münster studiert, da wurde ich auch ganz schräg am Anfang angeschaut.
Deswegen bin ich im Ländle geblieben.
Das ist auch gut so.
Ja, ja und dann ging es ja hinein, Rettungswesen bei der Feuerwehr. Wie hast du das, wie kam es zur Feuerwehr? War das auch als Kind schon mal Thema oder ist das dann tatsächlich mit dem Studiengang losgegangen?
Nee, da bin ich als Jugendlicher im Dorf zu Hause in Schwanau reingerutscht. Da hat es 2 Brände gegeben in relativ kurzer Zeit. 2 dramatische Brände für ein Dorf. Einmal die Dorfwirtschaft und einmal ist ein Hausbrand, Wohnungsbrand gewesen mit Todesfolge. Und ich war so im halbsteigen Alter, irgendwo zwischen 14 und 16. Und hätte ich jetzt helfen können? Ich weiß es nicht, habe keine Ahnung. Ich wäre nachts da zu Hause gewesen. Hab schon gejobbt beim Getränkemarkt gegenüber. Derjenige war wieder der Abteilungskommandant der örtlichen Feuerwehr. Und dann, ja, jetzt einfach mitmachen, komm, Jugendfeuerwehr, schau dir das an. Und dann bin ich relativ zügig da in die Grundausbildung und einfach ehrenamtlich freiwillige Feuerwehr von der Basis an betrieben. Ja.
Das heißt, das Studium war auch eben so intendiert, dass du dann weiter in den Beruf bei der Feuerwehr gehen konntest?
Eine der Optionen, ja, optional. Ansonsten eben deswegen vorher auch die Abprüfung mit örtlichen Firmen, was die dazu sagen, ob das jetzt völlig verrückt der neue Freak-Studiengang ist oder durchaus sinnhaftig, aus meiner Sicht extrem sinnhaftig, aber ja, als junger Student sieht man das natürlich anders wie vielleicht ein erfahrener Geschäftsführer oder Personaler. Und da war aber sehr schnell grünes Licht da und dann also jetzt raus und in diesen Profibereich Rettungswesen rein und über mein Forschungsprojekt, was ich dann relativ schnell gegründet habe, um wie man schneller Rauch und Wärme mit Lüftern der Feuerwehr aus Gebäuden oder brennenden Räumen bekommt, war ich dann schnell Werkstudent bei einer französischen Firma, die solche Lüfter entwickelt. Und daher dann war ich in der Industrie zur Produktentwicklung tätig, international, durfte ja weltweit unterwegs sein, bis dann die finale Entscheidung fiel.
Das heißt, ich höre da aber schon immer viel Leidenschaft bei dir raus, also viel Leidenschaft für den Sport, viel Leidenschaft für den Rettungsdienst, gleichzeitig aber eben auch, dass du sagst, du prüfst vorher ab bei den Firmen, ist das überhaupt was? Also schon auch das immer durchdacht, also wirklich zu sagen, ja, ich merke das, da zieht es mich hin, aber ich will schon prüfen, ist das dann auch realistisch, dass man sich da ja ein Einkommen mit verdient? Kann man das so zusammenfassen ein bisschen?
Genau, also wenn ich was mache, mache ich es richtig, aber ich möchte nicht in die brotlose Kunst rutschen, das hinterher merken oder in irgendeine Spinnerei. Deswegen schon solide, aber wenn dann richtig und damit auch mit voller Leidenschaft, denn ja, wenn man es aus Leidenschaft macht, finde ich, macht man es halt deutlich lieber und hat Bock drauf.
Mhm. Du hast eben schon gesagt, du bist zur Feuerwehr gekommen, weil du es eben auch miterlebt hast, die Brände bei dir im Ort. Was fasziniert dich denn da noch so dran, dass du sagst, ja, das ist wirklich das, wo ich einfach gerne meine Arbeit reinstecke, auch versuche eben was Neues ja, zu erfinden oder beizutragen, dass man das noch verbessern kann. Was ist das, was da an der Feuerwehr dich so fasziniert?
Im Grund wieder das Sportlergehen, mit dem ich aufwachsen durfte, denn der Einsatz ist einfach die Crunch-Time im Spiel. Und da läuft es mal besser, läuft es mal schlechter. Heißt, ich habe schwierige Bedingungen, bessere Bedingungen. Und vor allem die Herausforderung, wir wissen nicht, wann welcher Spieltag kommt und auf welcher Niveau, in welcher Liga wir spielen. Hat es ein Ereignis maximal mit internationaler Reichweite? Können wir von Champions League sprechen, internationale Wettbewerbe? Ist es ein deutschlandweites Ereignis, wo für Reichweite sorgt? Medial, aber auch fachlich vielleicht, dann ist es, wäre man beim Thema Bundesliga oder ist es was, was regional ist, irgendwo Oberliga, Regionalliga-Bereich und das ist so ein bisschen dieses auf den Punkt die Leistung bringen, wenn es drauf ankommt und dafür zu trainieren, obwohl man nicht weiß, wann das Spiel kommt. Das ist diese Riesenherausforderung im Feuerwehr- oder Rettungsbereich, aber das ist genau das, was mich motiviert, Spaß macht und dann eben auch das Training dazu zu steuern, wie müssen wir auch zukünftig lernen mit den zukünftigen Generationen, um genau die Leistung auf den Punkt zu bringen, wenn es andere Menschen brauchen.
Jetzt, also das ist ja verglichen mit dem Sport und trotzdem ist ja ein Riesenunterschied dazwischen. Natürlich sind jetzt Champions-League-Spiele auch wahnsinnig wichtig für den Verein und so weiter, aber in solchen Situationen, in denen wir die Feuerwehr brauchen, geht es ja wirklich im Ernstfall um Leben und Tod. Es ist wahnsinnig brenzlig. Wie geht man denn oder wie gehst du mit diesem Druck um, der dann da lastet, der ja doch ein anderer ist als jetzt in einem Sportevent?
Also wir lernen schon damit umzugehen. Ich persönlich sehe das eben extrem sportlich. Umso schwieriger, umso komplexer die Situation, umso höher ist das Crunch-Time-Level und umso mehr wird für Energie freigesetzt, sei es im Kopf, um Lösungen zu finden, sei es körperlich, um die körperliche Leistung zu bringen. Und dann fährt man die Situation durch mit den Methoden zum Entscheiden, die wir trainieren und lernen und aber auch fachlich mit den handwerklichen Optionen, Möglichkeiten, und hat auch immer 2, 3 Optionen parat, die man teilweise parallel im Einsatz betreibt, dass wenn Option 1 plötzlich aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände nicht funktioniert, sofort in Option 2 switchen kann.
Mhm. Da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein, auf diese Entscheidungsmöglichkeiten und vielleicht auch auf eine konkrete Situation, damit wir uns das vorstellen können. Aber noch vorab die Frage, wenn jetzt so ein Einsatz war und vielleicht auch eben, du hast ja vorher auch gesagt, du hattest das in deinem Dorf mit Todesfolge, habt ihr danach dann Möglichkeiten, auch irgendwie darüber zu sprechen? Werdet ihr aufgefangen? Geht ihr das im Team nochmal durch? Wie läuft es dann ab?
Damals war ja als Jugendlicher, der da gejobbt hat,
ja,
habe ich die ganzen Gespräche mitbekommen, weil plötzlich ganz viele Leute ganz viel Getränke mehrfach in der Woche danach gebraucht haben. Bedeutet, man hat sich dort getroffen für den kurzen Smalltalk, nochmal Austausch. Heute wird man eine strukturierte Nachbesprechung machen. Die federt schon ganz viel psychologische Last ab, denn wenn man verstanden hat, warum was zu welchem Zeitpunkt passiert ist oder entschieden wurde, kann man es verstehen und damit auch die Herkünfte für gewisse Ursachen nachvollziehen. Und dann ist ganz viel im Kopf schon bereinigt. Und wenn es wirklich traumatische psychologische Auswirkungen hat, dann ist heute selbstverständlich, dass man psychologische Unterstützung bekommt, dass man das auch offen ausspricht und dass man eben auch schon initial bei der strukturierten Nachbesprechung komplett offen im geschlossenen Raum spricht und was da drin gesprochen wird, auch möglich emotional, die Emotionen raus müssen, Türen sind zu und wenn die Türe aufgeht, dann bleibt es auch da im Raum und das ist heute selbstverständlich und ist eine super Entwicklung, die da gemacht wurde.
Das heißt, das Debriefing gehört also zu diesem ganzen Einsatzkomplex irgendwo dazu. Dann nimm uns doch mal mit, wie man sich denn wirklich auf so einen Einsatz vorbereitet, wie man das trainiert, dann eben auch die Entscheidungen zu treffen. Wie können wir uns das vorstellen?
Also einmal den Einsatz trainieren, es sind quasi Grundtätigkeiten, die Grundausbildung, wo die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner lernen, wie rolle ich einen Schlauch aus, ganz einfach ausgedrückt, wie verlege ich den im Treppenhaus, wie bereite ich den vor der Türe vor, in der es brennen, hinter der es brennen soll, wie mache ich das Strahlrohr fest, also das Teil, aus dem das Wasser dann ganz speziell rauskommt, mit gewissen Tröpfchengrößen, um beste Wärmebindung zu erreichen und dann, wie mache ich die Tür auf. Und genau das ist aber das zeitgemäße Lernen in der Erwachsenenbildung. Jetzt habe ich gerade 4 bzw. 5 Skills gesagt oder handwerkliche Fertigkeiten begonnen mit dem Schlauch ausrollen. Und genau so brechen wir auch die Situationen runter. Bedeutet, ich übe mal nur Schlauch ausrollen. Dann übe ich nur Schlauch über den Treppenraum nach oben bringen ins zweite Obergeschoss. Wie mache ich den fest? Welche Optionen habe ich? Je nach baulicher Gegebenheit. Jedes Gebäude ist anders gebaut. Jeder Treppenraum sieht anders aus. Oder in der Situation sieht der bekannte Treppenraum anders aus, weil plötzlich da was im Weg ist oder was da ich nicht sein sollte, nicht dürfte. Aber wir müssen danach zum Zweit drauf reagieren und vor allem ins Agieren kommen und dort weitermachen. Und dann bin ich irgendwann vor der Türe, mache das Türmanagement, entlüfte mein Strahlrohr, dass wirklich das Wasser so kommt, wie ich es brauche, falls dahinter die kritische Brandsituation ist, die ich kühlen muss oder reduzieren muss, damit das Feuer sich nicht weiter ausbreiten kann. Und genau dieses Vereinfachen von Schritten in einzelne Schritte, die einzeln zu trainieren im Skilltraining, um die handwerklichen Fertigkeiten zu schulen, wächst dann auf zu einem Falltraining, dass ich den Fall hinter einer Türe brennt im zweiten Obergeschoss, flüssig abarbeite. Alle einzelnen Schritte flüssig nacheinander durchführe, aber ohne Eile, ohne Hektik, ohne Fehler zu machen. Ich darf natürlich Fehler machen, um daraus zu lernen, lieber jetzt im Training wie im Einsatz. Und das echte Lagetraining, wo dann wirklich Rauch kommt, wo vielleicht noch Menschen rufen, wo Panik entstehen soll, Stresssituationen simuliert, das ist dann die letzte Stufe und die machen wir ganz zum Schluss. Und das ist im Grunde auch der Transfer zum Sport. Dort wird ganz viel fangen, werfen, fangen, werfen, fangen, werfen. Einfache Bewegungsabläufe. Höchste Wiederholungszahlen, um die Stressresilienz zu haben, um in der Crunch-Time im Spiel genau das abliefern zu können. Und das ist im Grunde dasselbe in der Feuerwehr, denn überall, wo ich stressresistent arbeiten muss, muss ich hohe Wiederholungszahlen von einfachen Abläufen haben. Und das ist quasi auch das Erfolgsrezept der Feuerwehr.
Also viele Automatismen ausbilden im Prinzip, damit man im Moment dann gar nicht die Entscheidung treffen muss, weil man weiß, was der nächste Schritt ist.
Genau, Automatismen, Spielzüge, würde man im Handball sagen. Es ist klar, wenn die Anzeige kommt vom Spielmacher oder Ansage vom Trainer im Timeout, jetzt wird der und der Spielzug gespielt, von rechts über links zum Kreis und dann kann der oder jene werfen, ist genau dasselbe, wie wenn wir sagen, wir gehen über die Leiter in das zweite Obergeschoss vor, wir gehen über den Treppenraum vor oder wir nutzen die Drehleiter. Und dann weiß jeder, was zu tun ist und was ich machen muss, damit ich über eine Drehleiter in eine Wohnung einsteigen kann, weil der Treppenraum geschützt werden soll oder verschiedene andere taktische Details dahinter stecken, warum sich der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin dafür entscheidet.
Ist das eigentlich für die Freiwillige Feuerwehr und eben die Berufsfeuerwehr die gleiche Ausbildung?
Im Endeffekt ist es inhaltlich dasselbe. Nur natürlich, dass die beruflichen Kräfte, wo die Grundausbildung ein halbes Jahr Vollzeit geht, 6 Monate und dann verschiedene Module aufgebaut werden, natürlich was anderes ist, wie wenn ich unter der Woche am Abend in meiner 14., 15. Tagesstunde nach der Arbeit was lerne. Ist natürlich extrem anstrengend fürs Ehrenamt. Auch da gibt es neue Modelle, dass man es in Vollzeit macht, in den Ferien oder durch Freistellung beim Arbeitgeber, weil ich einfach auch von der Lernkurve her deutlich effektiver bin, wenn ich mich darauf fokussiere, sei es für kürzere Module, 3 Tage Vollzeit oder dann auch mal 14 Tage am Stück Vollzeit, da kriege ich eine Lernkurve hin, die ich fürs ganze Leben nutzen kann. Und das ist auch eine wichtige Entwicklung momentan, dass das weiter intensiviert wird und eben in Modulen gedacht, damit die Leute sich fokussieren, wissen, wo die Lernkurve hinführt, wo sie mindestens sein müssen, um dann wieder darauf aufsetzen zu können, dann das lebenslange Lernen auch entstehen kann.
Mhm. Und was würdest du denn sagen, war dein größtes Lernerlebnis in deiner bisherigen Laufbahn bei der Feuerwehr und im Einsatz?
Oh, sehr gute Frage. Aus dem Bauch fällt mir nicht das Erlebnis ein, aber ich finde das Wichtigste die Grundeinstellung. Also es gibt keinen Einsatz, bei dem ich nichts gelernt hätte, weil ich schon alles weiß oder glaube, alles wissen zu können. Auf gar keinen Fall. Bei einem einfachen Einsatz die Sensibilität zu haben, das ist ein einfacher Einsatz, kann aber jederzeit umswitchen zu einem kritischen Ereignis, wenn entsprechende Rückmeldung aus dem Gebäude kommt. Oder wenn ich selber im Gebäude bin, dass draußen das volle Vertrauen zu haben, dass da alles läuft. Und vor allem immer der Dreh- und Angelpunkt ist die Kommunikation. Ich kann da wirklich bei jedem Einsatz was lernen, bei jeder Übung, bei jedem Training, weil wenn die Information, 4 Seiten einer Nachricht, die alten Themen, das kann natürlich so und so draußen interpretiert werden. Oder ich bin draußen und muss interpretieren, was von drinnen gemeldet wird. Und da lernt man bei jedem Einsatz was und bei jeder Übung und bei jedem Training, bei jedem Debriefing immer. Also man saugt jeden Tag auf und versucht, besser zu werden.
Du hast ja vorher gesagt, dass ihr ganz viel mit Automatismen arbeitet, damit eben gar nicht, also zumindest auf jeden Fall die Einzelnen auch nicht ständig Entscheidungen treffen müssen. Aber zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, der Einsatzleiter, die Einsatzleiterin muss dann schon irgendwie angeben, wie machen wir es jetzt, wie ist die Lage. Und da müssen ja schon Entscheidungen getroffen werden und auch sehr schnelle Entscheidungen, die auch da eine ganz andere Tragweite haben als ein Spielzug im Handball. Wie lernt man denn das?
Auch das lernt man mit klarer Methodik in 3 Schritten und vor allem der große Unterschied zur Wirtschaft, zum Business. Man muss sich zuerst anschauen, was ist denn hier die Lage, Lageerkundung. Und wenn ich die nicht ordentlich mache, dann killt es mir den Einsatz. Und das lernen die Auszubildenden, die Fahrzeugführerin oder Fahrzeugführer werden, das ist die erste Führungsstufe, aus dem FF, unter Druck auch dann, wenn sie handlungssicher sind, damit sie eben es, meine Lieblingsuhrzeit, nachts um 2, was eine der blödesten Uhrzeiten ist, gerade als freiwillige Feuerwehr aus dem Tiefschlaf kommen, bis das Gehirn wieder aktiv ist, dunkel, ich habe schlechte Lichtverhältnisse oder jetzt wie aktuell mit Nebel in der Nacht. Das ist dann extrem schwierig, da alle Infos zu bekommen und muss richtig schnell mich bewegen, weil ich muss eben, und das sind die 4 Schritte der Erkundung, aufs Gebäude draufschauen, um zu verstehen, was ist es für eins, wie hoch ist das, wo ist der Treppenraum, wo ist der Hauptzugang. Dann schaue ich in den Treppenraum rein, die Innenansicht, ist der verraucht, nicht verraucht, kann ich einen Rauchabzug auslösen, rufen da Leute um Hilfe, was für Informationen kann ich da sammeln. Dann befrage ich Personen, die ich antreffen kann, was wissen die über die Situation, haben die vielleicht den Notruf abgesetzt, wer wohnt da im 2. Obergeschoss, wo es rausraucht und dann vor allem das Drumherum gehen, um das Gebäude drumherum schauen. Weil es könnte natürlich sein, dass von der Straße das viel harmloser aussieht wie im Garten hinten. Und wenn ich diesen Weg, den ich aber dann machen muss, nicht mache oder niemanden beauftrage, ihn für mich zu machen, kann das natürlich extrem nach hinten losgehen, weil ich die Kräfte vorne reinschicke und hinten stehen Leute in großer Gefahr. Das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen diese 4 Phasen. Und wenn ich die durchziehe, kriege ich die Infos, um entscheiden beziehungsweise davor jetzt beurteilen zu können. Dann wird beurteilt, entschieden und dann ganz entscheidend letzte Phase. Klassisch der Befehl beziehungsweise die Kommunikation. Und das ist auch was oft im Business fehlt. Ich muss klar kommunizieren, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und zwar rollengerecht, dass die Rolle auch die Informationen bekommt, die sie braucht in der jeweiligen Position. Und dann läuft auch dieser Einsatz und dann kriegt jeder die Infos, die er braucht.
im Management ist ja eigentlich so die Königsklasse beim Entscheidungsfinden, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, weil man eben nicht alle Informationen einsammeln kann vorher, weil die Arbeitswelt wird immer komplexer, die Zusammenhänge komplexer. Das heißt, das wird praktisch fast ausgeschlossen dadurch, dass man sämtliche Schritte vorher durchdekliniert und eben weiß, wo man die Informationen sammeln kann. Oder gibt es das trotzdem noch, dass man dann irgendwo eine Entscheidung treffen muss, wo man nicht alle Informationen vorher sammeln kann?
Für uns ist völlig normal, wir haben nie alle Informationen. Okay. Das, was ich gerade erklärt habe, wird zigfach durchgespielt.
Klang so, als ob man alles hinterher wüsste.
Genau, und genau die Wirkung soll aber auch kommen. Mhm. Und würde ich das im Business öfter anwenden und mich iterativ steigern von Informationsgehalt her oder der Informationstiefe, könnte ich deutlich schneller entscheiden. Wir sprechen hier aber natürlich vom Sofortentscheiden. Wie kriege ich die schnellstmögliche Entscheidung? Das, was wir gerade durchgesprochen haben, da weiß ich noch nicht. Baujahr des Gebäudes, da kenne ich noch nicht den Heizungstyp, da kenne ich noch nicht die wirkliche Anzahl der Bewohner, die gerade zu Hause sind und nicht zu Hause Besuch haben, keinen Besuch, eine Party feiern, keine Party feiern, sondern wirklich die ersten grundsätzlichen Informationen, die mir es möglich machen, die erste taktische Entscheidung zu treffen. Wenn ich die kommuniziert habe, geht es genau von vorne los. Mhm. Wieder 4 Phasen der Erkundung, zu schauen, was hat sich verändert, was finde ich noch raus. In kurzer Zeit, wir reden hier von wenigen Minuten, 1 bis 2 Minuten, teilweise nur 30, 40 Sekunden. Um die Informationen zu sammeln. Dann wieder beurteilen, wie viele Kräfte habe ich, kann ich noch von hinten angreifen oder jetzt auch von vorne, von oben, von unten, mit welcher Leiter, tragbare Leiter, wo ich Manpower brauche, Drehleiter, die ich anleitern kann von außen. So, und jetzt kommen immer mehr taktische Optionen mit den Ressourcen, die parallel eintreffen, weil natürlich die Kräfte nach und nach anrücken. Und gleichzeitig sammle ich die Informationen, um es beurteilen zu können. Und dadurch voll iteratives Vorgehen, und maximale Agilität, können wir jetzt sagen, in der Business-Sprache. Das ist für die Feuerwehr seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, völlig normal.
Und jetzt fällt mir gerade ein, da müssen ja aber auch immer unterschiedliche Teammitglieder dann miteinander arbeiten in diesen kurzen Zyklen. Also wie könnt ihr das sicherstellen? Und das ist ja auch ein bisschen wie im Sport, ne? Es sind immer ein bisschen andere Konstellationen, dann fällt vielleicht einer aus, ist verletzt und so, dass die so gut ineinander greifen und jeder immer weiß, was zu tun ist.
Rollenbasiertes Denken. Wer die Rolle Atemschutzträger im Angriffstrupp, also die ersten 2 Einsatzkräfte, egal ob männlich, weiblich, reingehen ins Gebäude, die haben klare Abläufe, die wissen, welches Material sie mitnehmen und sie wissen, wie das funktioniert. Wer sich auf die Rolle setzt, muss sie beherrschen. Wer sich in der kritischen Situation dort nicht hinsetzt, ist völlig okay und wird er auch machen. Denn es ist klar, die 2 müssen genau wissen, was läuft. Der sich auf den Fahrerplatz setzt, um das Fahrzeug zu steuern und die Gerätschaften danach im Einsatz, der muss die Gerätschaften beherrschen. Und zwar nicht nur das Lenkrad zum Hinfahren und die Bremse einlegen, sondern danach jedes Gerät, was auf diesem Fahrzeug ist. Aus dem FF, weil er ist der Ansprechpartner für technische Rückfragen, möglicherweise der Mannschaft, beziehungsweise die Mannschaft muss es genauso beherrschen zum Anwenden, aber hat vielleicht nochmal Detailfragen, die der Maschinist in der Feuerwehrsprache beherrschen muss und wirklich beherrschen. Nicht, ja, ich fahre mal hin und dann schauen wir mal. Das funktioniert nicht. Das wird immer zu Fehlern führen und die Fehler können lebensentscheidend sein.
Weil du ja zusammen mit Dominik Klein, der auch schon bei uns im Podcast war, das Buch Die 8-Minuten-Entscheidungsregel oder die 8-Minuten-Regel geschrieben hast. Sind wir jetzt eigentlich schon in dieser Regel gerade drin? Du schüttelst mit dem Kopf, kann ich unseren ZuhörerInnen schon mal sagen. Dann hol uns doch hier nochmal ab. Was ist das jetzt noch zusätzlich, die 8-Minuten-Regel?
Das, was wir bis jetzt besprochen haben, ist das Sofortentscheiden an der Einsatzadresse, wo ich eintreffe. Das strategische Entscheiden, was ich in bester Trainingsperformance in einer Leitstelle in 8 Minuten machen kann, aber auch im Business in 30 Minuten, in 2 Stunden oder auch mal über einen Tagesworkshop. Dort geht es darum, alle Informationen einer komplexen Situation gemeinsam zu erschließen in der Problemanalyse oder Themenanalyse, was hat alles rund um das Thema, was das Schlagwort in der Mitte auf einer Flipchart ganz einfach steht, zu tun und einfach per Brainstorming alle Themen zu suchen. Und dann markiere ich die 2 Punkte, die mir dieses Thema killen, das Projekt, das Produkt, das wirklich anwendbar für alles. Und dann definiere ich, was ist eigentlich unser Ziel. Und ich mache das mit einer Gruppe, mit einer möglichst interdisziplinären Gruppe, damit alle Gedanken, Ideen, Sichtweisen dort reinfallen. Dann definiere ich 2, 3 maximal Ziele. Was ist eigentlich unser Ziel mit diesem Produkt, nenne ich es mal, oder Projekt? Und dann vor allem, was ist das Nicht-Ziel? Was wollen wir denn nicht? Was brauchen wir nicht? was lassen wir einfach weg, weil es würde uns keinen Benefit bringen. Auch das ist extrem wichtig zu definieren, denn es tut ganz oft einen großen, großen Arbeitstraffic erzeugen, ohne dass es Wirkung aufs Produkt oder aufs Projekt hat. Und dann kommt der Zeitstrahl und ich kann eben planen, was ist jetzt der Worst Case, der schlechteste Fall, der eintreten könnte. Dann muss ich die und die Maßnahmen einleiten im Einsatzfall. Was ist der wahrscheinlichste Fall? Dann jene Maßnahmen. Oder was ist der beste Fall? Ah, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie gemeldet wurde. Und dann müssen wir nur noch dieses oder jenes machen. Und habe aber ganz klar im Blick, was läuft zu welcher Zeit. Und was ist vielleicht auch ein kritischer Punkt? Ich habe jetzt nur noch 60 Minuten. Wenn nach 60 Minuten das und das nicht erledigt ist, dann rutschen wir plötzlich in den Worst Case. Also lass uns schauen, dass wir vor den 60 Minuten das erledigt bekommen. Durch gewisse Maßnahmen, präventiv auch möglicherweise, die darauf einwirken. Und das funktioniert genauso mit jedem Projekt oder eben dann auch private Entscheidung, Wohnung umziehen, nicht umziehen, Auto, Fahrrad, was auch immer. Ne?
Danke, da lieferst du uns auch direkt ein Stichwort.
Wo sollen wir denn noch anfangen?
Tatsächlich nutzt du diese Entscheidungsregel eben auch im Privatleben, dass du sagst, eben Julia hat ja vorhin schon angesprochen, du warst zwischenzeitlich in Bayern, bist den Badenern sozusagen abtrünnig geworden und dann die Entscheidung zu treffen, wieder hierher in die Gegend zurückzukommen, nutzt du da auch solche Entscheidungsregeln dann tatsächlich?
Im Endeffekt schon, weil eben wie ihr vorhin gesagt habt, es muss sauber und gut abgewogen werden, jetzt die Entscheidung zurück in die Heimat zu kommen. Die kann man natürlich schnell aus dem Bauch treffen, weil das Herz einem sagt, es will zurück in die Heimat. Aber wenn natürlich Familie, Job, Wohnung und alles dranhängen, ist das natürlich was, was man ordentlich abwägen sollte. Aber sich auch nicht den Kopf zerbrechen. Also möglichst visualisieren, damit das Unterbewusstsein aktiviert ist. Und dann kann ich die Entscheidung sofort relativ schnell treffen, theoretisch nach 8 Minuten, aber ich kann mir für sowas ja auch mal 3, 4, 5 Wochen Zeit lassen. Aber in 3, 4, 5 Wochen so eine strategische Entscheidung zu treffen, mit den Auswirkungen, privat, beruflich und aufs ganze Umfeld plus Kinder, das sollte man aus meiner Sicht ordentlich wissen, warum man es entscheidet. Und dann kann man es auch entscheiden, ist entschieden und dann ist auch gut, weil ich weiß dann genau, warum ich es entschieden habe. Und dann kann man mit gutem Gewissen den nächsten Schritt machen.
Und dann aber noch die Entscheidung vermitteln, oder? Also gerade wenn du Kinder ansprichst, ich habe gerade einen Umzug hinter mir, der zwar in einem wesentlich kleineren Kilometerbereich war, aber auch da mussten die Kinder mit.
Auf jeden Fall, also der Familienrat hakt da, das ist klar. Ohne Familienrat keine Familienentscheidung.
So, jetzt muss ich den negativen Cut machen, dass auch eine wohlerwogene Entscheidung vielleicht mal sich als negativ rausstellen kann oder vielleicht doch fehlerbehaftet. Und wenn wir jetzt wieder auf die Feuerwehrszenerie gehen, hast du es ja selber schon gesagt, da haben natürlich Fehler eine krasse Konsequenz im Zweifel. Wie geht ihr damit um? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es danach aufgefangen wird, dass nochmal durchgegangen wird, wo Probleme waren. Aber wenn da jetzt wirklich auftaucht, okay, wir haben in dem Moment falsch entschieden und das war die Konsequenz und die müssen wir jetzt tragen und die ist wirklich tragisch. Also wie fangt ihr das auf? Wie ist eure Fehlerkultur?
Also im Einsatz selber muss dann einfach anders entschieden werden. Dann, hey, wir müssen den Weg stoppen und die andere Richtung einschlagen und nicht zu Option B oder C gehen, sondern ist Option F, weil einfach völlig anderer neuer Weg, weil sich die Rahmenbedingungen als anders herausgestellt haben wie eingeschätzt. Und der krasse Wechsel passiert relativ selten, weil man das ja auch gemeinsam abwägt. Natürlich gibt es eine Einsatzleiterin, einen Einsatzleiter, der Entscheider am Schluss ist, aber ich muss ja alle Informationen der einzelnen Einsatzabschnitte hinzuziehen. Und damit ist das Risiko dafür sehr, sehr gedämpft. Aber es ist natürlich immer möglich. Und wenn dann gesagt, stopp, jetzt gehen wir komplett in die andere Richtung, dann wird aber auch komplett in die andere Richtung gegangen. Aber es sind alle dabei in der Lagebesprechung und es ist keine Lagebesprechung über Stunden, sondern das sind wieder Minuten. Ne? Das sind bei einer größeren Lagebesprechung 4 bis 6 Minuten, maximal 8 und dann ist das Ding durch. Und das ist das Wichtige. Wir biegen dann gemeinsam ab und müssen die Richtung ändern aufgrund der Umstände. Natürlich wird im Debriefing, der strukturierten Einsatznachbesprechung, teilweise auch in mehreren Schritten analysiert, hätten wir denn nicht früher erkennen können, dass wir nicht diesen harten Cut machen mussten, sondern softer oder eben ganz verhindern, dass man von Anfang an die Schiene gefahren hätte. Und das wird analysiert, natürlich, weil sonst lernen wir wieder nichts, dann sind wir wieder bei der stetigen Lernkurve, die ich für elementar halte. Und dann wird es aufgearbeitet und dann wird, ja, ich habe das so eingeschätzt, ich habe das gesehen, ihr habt von hinten das gemeldet, deswegen waren die Infos, dann haben wir gesagt, wir machen so weiter, das ist jetzt der beste Weg. Und als dann plötzlich die Information kam, da kann gar keine Leiter aufgestellt werden, was nie denkbar war, weil das Gebäude, das muss eigentlich funktionieren, aber dann ist da das Auto im Weg, was niemand sehen konnte, oder der Laster ist da reingefahren, was auch niemand irgendwie noch aufhalten konnte und die Sperrmaßnahmen nicht funktioniert haben oder noch nicht aufgebaut waren, was auch immer, jetzt einfach ein paar schräge Beispiele, die aber durchaus realistisch sind, ja, dann kann ich eben dahin keine Leiter und dann muss ich komplett umbauen und muss vielleicht auch mit mehr Risiko im Einsatz arbeiten, was ich gern verhindert hätte für die Einsatzkräfte. Also wirklich alle, das komplette Portfolio ist da geboten, was sich dann ziehen muss.
Und ich merke die ganze Zeit, wir sprechen immer über Feuerwehr, aber du musst uns noch verraten, was du gerade aktuell machst, weil wenn ich das richtig gesehen habe, hast du jetzt auch eine strategische Rolle beim RP.
Regierungspräsidium, ja. Freiburg.
Ach so, ja. RP.
Auf Badisch RP. ja, das ist mein neuer Job hier in der Region, macht richtig Spaß. Es geht darum, die Landkreise, das Regierungspräsidium oder woanders in Deutschland Bezirksregierung genannt, dahingehend zu unterstützen, vorzubereiten, gemeinsam das Feuerwehrwesen zu entwickeln, damit es zeitgemäß aufgestellt ist, aber auch die Unterstützungsleistung, die wir übergeordnet leisten können, was ein einzelner Landkreis gar nicht leisten kann oder gar nicht den Blick in die Breite haben kann, weil er natürlich für seine lokalen Dinge zuständig ist, schon rein formal, das zu bündeln, zusammenzuführen, Synergien zu schaffen und gleichzeitig das Zuschusswesen zu gestalten, damit die Investitionen, die notwendig sind, auch getätigt werden können, dann die Mittel an die Kreise abgeführt werden. Und das dritte große Thema sind die Partner grenzüberschreitend, bedeutet die Zusammenarbeit Frankreich, Schweiz, Deutschland innerhalb der Oberrhein-Konferenz hier im Dreiländereck, damit auch da die Synergien der einzelnen, jetzt im Bereich Feuerwehr, Feuerwehrsysteme, dem Französischen, dem Schweizerischen, dem Deutschen, genutzt werden können. Für uns, aber auch wir geben natürlich die Hilfe nach drüben. Die Konventionen, Verträge sind alle geschrieben und unterschrieben, das ist super, schon seit einigen Jahren. Und da gilt es natürlich auch stetig, konsequent, strategisch dran zu arbeiten, damit es auch an der Basis ankommt und die Einsatzkräfte, die auf der Straße dann alarmiert werden, wissen, was sie können, was sie dürfen und vor allem auch, was sie woanders helfen können, was dann schon ein besonderer Umstand ist, wenn man möglicherweise auch mal in Frankreich unterstützt. Beim Großereignis haben wir alles schon erlebt in den letzten 10, 15 Jahren.
Das heißt, du bist eigentlich nur noch seltenst wirklich auf der Straße eben unterwegs. Fehlt dir das denn?
So richtig auf der Straße im Einsatz selten, ja. Klar, das fehlt mir. Ich bin das gewohnt und Crunchtime, das ist einfach mein Elixier. Wir sind aber so viel in Einsatzszenarien unterwegs durch die strategische Entwicklung oder eben auch den internationalen Austausch, dass ich da momentan richtig die Lernkurve gestalten kann und daher Spaß habe, da mithelfen zu dürfen und auch die Erfahrungen aus der Großstadt einbringen zu können.
Ich habe vorhin schon angesprochen, ich habe zwei Kinder, die Feuerwehrmann Sam-Zeit ist noch nicht allzu lange her.
Jetzt kommt sie aber mit, ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen.
Wie viel Heldentum gehört denn eigentlich heute noch zur Feuerwehr? Also es sind ja schon sehr rationale Entscheidungswege, die man da eben treffen muss. Aber wie viel, ja, da gehört ja trotzdem noch viel Leidenschaft dazu und zu sagen, ich nehme das Risiko für andere auf mich. Wie viel Held ist da heute noch im Feuerwehrmann oder Frau?
Also ich persönlich spreche nicht von Held, sondern von dessen Job, den man macht und auch vor allem wichtig, dass man ihn ehrenamtlich tut und gerade wieder das Hochhalten des Ehrenamts, das ist eine unserer Riesenstärken, wo uns die ganze Welt dafür beneidet in Deutschland und ganz speziell hier in Baden-Württemberg. Und würde jeder bisschen Ehrenamt machen, egal wo, in Kultur, Musik, Feuerwehr, Sport, man lernt so viel und man merkt es auch bei den Einstellungen, jeder, der entsprechend ehrenamtliche Erfahrung hat, aus Kindesbeinen heraus, früh Verantwortung nimmt, mal Co-Trainer ist, mal da in der Gruppe dabei ist, mal ein Zeltlager organisiert. Das sind andere Qualitäten, die die Leute mitbringen im Vergleich zu Personen, die reine klassische schulische Ausbildung, die ja inzwischen extremst verschult ist. Daher unbedingt Aufruf pro Ehrenamt, egal was, Hauptsache machen. Und jetzt konkret auf die Frage zu antworten. In Amerika ist das natürlich was ganz anderes. Da sind es wirklich die Heroes schlechthin in der gesellschaftlichen Anerkennung, die beeindruckend ist. Hier in Deutschland ist das bisschen anders, aber es ist trotzdem ein sehr wertgeschätztes Ehrenamt, weil ja, wir retten in Situationen oder helfen in Situationen, in denen keiner mehr weiter weiß. Und das ist natürlich eine Riesenverantwortung, die wir aber gern auf uns nehmen, oder wenn ich für mich spreche, gerne auf uns nehmen, gut vorbereitet sind, damit wir weiterhin gut vorbereitet und konsequent trainieren müssen, weil die Erde dreht sich bei in unserer Welt genauso schnell und verändert sich mit technologischen Entwicklungen, aber auch Erwartungsentwicklung der Gesellschaft. Das ist hochspannend, positiv formuliert. Und daher spreche ich persönlich nicht von Held, aber von professioneller Hilfe, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Mhm.
Dann noch eine allerletzte Frage, abseits vom Feuerwehrtum, bist du ja dem Handball trotzdem so ein bisschen verbunden geblieben und engagierst dich auf dem Handballcampus zusammen mit Dominik Klein. Was ist da eure Zielsetzung, was macht ihr da?
Kinder für Bewegung begeistern, weil es einfach viel zu wenig gemacht wird, insbesondere schon im Kindergarten begonnen, aber vor allem im goldenen Lernalter der Grundschule, 6 bis 10 Jahre. Und da sorgen wir dafür, dass zusätzliche Übungsleiter gemeinnützig generiert werden und in die Schulen gehen in unterschiedlichsten Formaten, sei es im Sportunterricht, AGs, Mittagsbetreuung, der Ganztag kommt, um auch ab 26 im Ganztag Bewegung kindgerecht anbieten zu können und dabei aber Werte zu vermitteln wie Wertschätzung, Respekt, Teamgeist, Lernen. Und das ist elementar und das kann der Sport halt so viel einfacher und kindgerechter vermitteln wie ein klassischer Unterricht oft oder im Unterricht kommt es einfach zu kurz aufgrund der Lehrpläne. Da ist das unsere Riesenmotivation. Und wenn die Kinder, die heutigen Kinder in 15, 20 Jahren sagen, so wie der Trainer, der Übungsleiter mit mir umgegangen ist, der Coach, so gehe ich auch in meinem Umfeld mit um, sei es privat oder beruflich, da habe ich so viel mitgenommen bei dem Angebot vom Handballcampus, dann machen der Dominik und ich den grünen Haken und sagen, ja, dann hat sich unser ehrenamtliches Engagement hier wirklich gelohnt und dann sind wir zufrieden.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Haken an diesen Podcast, weil wir zeitlich schon sehr fortgeschritten sind. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke.
Ja,
ich muss sagen, ich habe noch nie so viel verstanden und irgendwie mir vorstellen können zum Thema Feuerwehr. Das war mir sehr fremd, aber das war sehr bildhaft. Also vielen Dank dafür.
Sehr gut. Danke euch für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
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 Ja, also ich muss nochmal sagen, ich bin wahnsinnig fasziniert von diesem Rettungswesen. Also Feuerwehr ist das eine, aber eben auch Sanitäter, überhaupt Mediziner, Polizisten, also alle, die sich in so hochbrenzligen Situationen für andere einsetzen, weil ich eben immer denke, das ist so eine Drucksituation und da sind die Konsequenzen eines Fehlers oder eines Nichtwissens sozusagen einfach viel, viel krasser, als wenn wir jetzt mal einen Fehler in unserem Text haben. Insofern wirklich meinen größten Respekt, dass da Menschen so die Ruhe bewahren und eben sich so sehr besinnen auf ihre Automatismen und die Techniken und da alle genau wissen, wo sie Hand anlegen müssen.
Und aufeinander vertrauen können, das tun wir hier natürlich ja. auch und wir vertrauen auch immer sehr auf die Schneidefähigkeit.
Ja, genau.
Unserer Producerin,
oder bei schlechter Audioqualität, da können sie auch noch was retten, unsere Kollegen.
Genau. Nee, aber es war ja schon wirklich interessant zu sehen, wie Christian auch gesagt hat, dass gerade dieses in der Crunch-Time, wie er es immer gesagt hat, ihn so zur Höchstleistung bringt und da natürlich spielt da auch Adrenalin eine große Rolle, aber dass man da dann nochmal die Konzentrationsfähigkeit nochmal höher setzt und dazu Entscheidungen in Sekundenschnelle eben auch kommen kann. Es tat mir so ein bisschen leid, dass ich von unserem Format während der Lernreise so ein bisschen abgewichen bin, weil ich dann so plötzlich so arg fachlich um diese Entscheidungen immer wieder rum gefragt habe und ihn so ein bisschen die persönliche Lerngeschichte so ist zwischendrin ein bisschen außen vor geblieben. Aber ich habe das versucht mit Feuerwehrmann Sam und so auszugleichen.
Ja, und ich dachte, passend zu diesem Thema Entscheidungen müssen wir heute eine passende Checkout-Frage finden.
Checkout.
Deswegen lautet die heute, was war die schnellste Entscheidung deines Lebens?
Die schnellste meines Lebens, bei dem Superlativ finde ich jetzt schwierig, das so zu beantworten.
Eine der schnellsten vielleicht.
Ja, es werden jetzt viele lachen, wenn ich sage, also man kennt den Hintergrund ja nicht oder ihr kennt als ZuhörerInnen den Hintergrund nicht. Ich habe ja sehr, sehr lange nach einer neuen Wohnung gesucht. Also ein paar Jahre lang. Und das hat, glaube ich, am Ende auch sehr viele schon genervt, weil ich kaum noch ein anderes Thema hatte. Und ich hadere ja schon sehr stark bei Entscheidungen und so. Aber ich habe eben auch gemerkt, wenn man sich denn dann wohlfühlt und drin steht, dann kann man auch sehr schnell sagen, ja, das ist es. Also ich glaube, die Entscheidung am Ende, wo wir umgezogen sind, ging dann doch relativ schnell.
Mhm. Und ich glaube, dass das auch dann die gute Entscheidung auszeichnet, wenn man es eben so schnell merkt und nicht noch 7-mal hin und her überlegt, ob es denn das Richtige ist.
Ja, aber was war denn deine schnellste Entscheidung? Hast gedacht, du kannst dich jetzt umdrücken.
Ich bin ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Dabei habe ich diese Frage mir ausgedacht. Aber jetzt muss ich halt schnell entscheiden, wofür ich mich so schnell entschieden habe. Ich glaube, es war tatsächlich dann die Entscheidung, nach dem Volontariat hier zu bleiben, weil ich mich einfach so wohl gefühlt habe. Da habe ich keine Sekunde überlegt, ob ich das machen will oder nicht.
Ja, da kann ich natürlich hinzufügen, das war auch eine schnelle Entscheidung von mir und den KollegInnen, dir das anzubieten, doch bei uns in der Redaktion zu bleiben.
Das ist sehr schön.
Ja, und euch können wir auch eine Entscheidung abnehmen, wenn ihr nämlich weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt bei allem rund um Corporate Learning, dann folgt uns doch auf unseren diversen Kanälen. LinkedIn, das Printmagazin erscheint Ende Mai, natürlich weiterhin hier alle 2 Wochen im Podcast, in der App.
Hab ich was vergessen? Im Newsletter und unserem Online-Portal.
Ja, perfekt.
Super, dann würde ich sagen, euch noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.